Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für den Herrn, der seine Payback-Karte noch nicht weggeworfen hat. Heute zu Gast Cora Peter Frost. Cora ist Sänger, Schauspieler, Autor und begann seine Karriere in Kabarets und Stripschuppen im München der 1980er Jahre. Hören Sie also heute Erinnerungen an Anfangsjahre, Orte, Persönlichkeiten, Begegnungen in einer vergangenen Showbiz-Ära rund um den Münchner HBF. Viel Spaß beim Gespräch mit Cora Peter Frost. Du hast ja deine Theaterausbildung, kann man eigentlich sagen, so in den Schuppen der 80er Jahre gemacht in München.
Ja, kann man genauso sagen. Also es ist lange, lange her.
Erinnerst du dich noch, was war da so, gab es da einen zentralen Club?
Nein.
Nee?
Also, es war folgendermaßen, ich sollte von meinem Vater aus Philosophie studieren. Und also ich war nicht so beliebt bei meinen Eltern, also habe ich die intellektuellen Rolle bekommen und war aber jetzt nicht so. Und von meiner Mutter aus sollte ich Priester werden. Und dann wollte ich tanzen, unbedingt wollte ich tanzen. Und dann wollte ich in die Schule gehen, ich habe dann immer getanzt. Also erst wollte ich Clown werden, weil ich kam mit den Geschlechtern nicht zurecht, ne? Ich war auch schwul sozialisiert durch eine erste Liebe, durch einen Freund Ullmann, der ist dann, während wir zusammen waren, schwul geworden, hat mich da so einbezogen und kam immer von seinen Liebhabern und hat erzählt. Und ich bin dann auch ganz lange in schwulen Clubs gegangen und von zu Hause ausgerissen. Also ich bin mit 14 dann eigentlich schon weg, das war eigentlich schon der Anfang. Aber wir reden jetzt von der Ausbildung und dann wollte ich mit einem Freund abhauen, so Dimitri, in die Schweiz. Und wenn ich das nicht gut gefunden hätte, wäre ich nach Frankreich und ich habe damals immer überall so gearbeitet oder auch Stunden umsonst bekommen. Und seit ich 14 bin, arbeite ich in Pizzerien oder Nachhilfe oder Aktmodell stehen oder sonst was.
Und Stunden umsonst, damit meinst du Tanzstunden?
Ja, Tanzstunden. Die haben gewusst, ich habe kein Geld und ich habe dann immer, bei der Schlund konnte ich immer tanzen umsonst. Bei Rheinisch Pouillet, glaube ich, auch mit nur ganz wenig Geld. Kmelin, die hat mich umsonst ausgebildet. Schauspielschule, dann haben meine Eltern mich darunter und so. Und ich dachte halt auch, bei dem Dimitri gibt es auch Arbeit irgendwo, hinter der Bar oder als Putzfrau. Und ich bin mit meinem Freund Joost Meyer, wir hatten noch einen Clownswettbewerb gewonnen von der Abendzeitung als Clownsroboter. Eben dann haben wir gesagt, wir gehen nicht mehr dahin und so in die Schule, wir fahren jetzt in die Schweiz. Mein Vater hat mich zurückerpresst in die Schule, also ziemlich brutal. Ich bin weiter in die Schule gegangen und bin dann, habe getanzt wie wild und bin dann durchs Abitur gefallen wegen 3 Punkten. Es gab so ein Punktesystem. Ich habe dann die Schule verklagt, ganz allein. Mein Bruder hat immer erzählt, ich stand dann immer düster in den Gängen rum. Also ich habe dann wiederholt, ich habe gesagt, ich mach's das jetzt, bin nochmal nach Hause zurückgezogen. Und die wussten alle, was ich machen will. Also es waren, da sieht man, also Erziehungsmaßnahmen gehen dann manchmal in eine ganz andere Richtung, als die Erziehenden sich das vorstellen. Ich bin schon während der Schule dann in die Piepshow abgehauen. Also ich war dann mit einer Freundin, die kam dann rein in den Unterricht und die hatte so schwarze Fingernägel und hatte eine Tasche Bireisen und alle haben sich von ihr weggesetzt und hatte so einen tollen roten Punkt im Auge und fast schwarze Lippen und war aber auch nicht so modisch oder so. Und ich bin halt umgefallen und wir saßen dann nebeneinander. Dann kam die nicht mehr in den Ethikunterricht und ich habe dann den Ethiklehrer gefragt, wo ist sie denn? Dann sagte der, die arbeitet in der Piepschau am Bahnhof, also das wusste er. Und ich dann sofort hin, also seitdem bin ich nicht mehr in den Ethikunterricht gegangen. Und wir waren dann gut befreundet und haben sehr viel zusammen erlebt. Also wir haben uns gegen die Gesellschaft gestellt, also wir fanden alles scheiße, alles, Theater, Kunst, verachtenswert und sind dann dahin gegangen, wo die Frauen hingehören, weil ja alle Frauen sind Nutten und so weiter. So haben wir es gelernt und dann sind wir in die Piepshows gegangen und ich bin dann auch in den ersten Ferien, nachdem ich durchs Abitur gefallen bin, bin ich gleich in die Piepshow gegangen und habe da gearbeitet in Karlsruhe.
Und die haben dich auch genommen oder du hast dich da beworben oder wie hat das
funktioniert? Ja, sie hat ja da gearbeitet. Ich habe sie mal besucht am Bahnhof, die kannte sich aus, wo man hin kann und wo es besser ist zu arbeiten, wo es schlechter ist zu arbeiten.
Und da warst du 18, 19?
18, 19. Und dann bin ich zurück in die Schule nach der Piepshow und habe die Schule fertig gemacht. Voller Verachtung natürlich. Das war auch eine fiese Nummer, muss man sagen.
Darf ich dich fragen, was hast du in der Piepshow aufgeführt?
Nix. Ich habe. Oh, das. Ja. Auf so einem, also in der Mitte war so eine...
Du hast improvisiert.
Ja, du kennst auch schon, das ist so rund und dann gehen so Fenster rund runter und in der Mitte ist so ein rundes Ding, da liegt man dann drauf. Also ich erzähle es jetzt, weil ich kann sowieso nicht mehr Bundeskanzlerin werden oder Bundeskanzler wäre ich gern geworden, aber ist jetzt vorbei. Also kann ich es ruhig erzählen. Also man liegt da in der Mitte und dann macht man einfach so die Beine immer so breit. Ja, und die müssen dann immer was nachschmeißen in den Kabinen, wenn sie fertig werden wollen.
Und dann gehen die Dinger wieder hoch.
Manchmal war halt Carina dann bei mir, weil wir waren dann irgendwie, haben uns gelangweilt und die hatte ich, lagen wir halt zu zweit und haben dann irgendwie, oder sie hat sich unter der Decke versteckt und wir haben uns unterhalten. Und dann gab es noch Solo-Kabinen, es hat sie eben so ausgedacht, die waren zu und konnte dann nur Geld reinstecken für extra Shows und das war eine extreme Arbeitszeit von 9 Uhr morgens bis 10 Uhr nachts. Und ja, also es waren erstaunlich viele Geschäftsleute da morgens in Strapsen. Also man glaubt nicht, wie viele Geschäftsleute in Strapsen zur Arbeit gehen. Und in der Schule, da habe ich dann halt, weil ich habe ja vorher trainiert, wie blöde. Ich war bei einer Frau Schlund, die war ganz toll, die war Berlinerin. Und die hat dann Kabbala gemacht und ist dann ein bisschen abgedreht. Und man musste dann immer zu ihr und Hand auflegen. Und dann hat sie gesagt, was ist jetzt hier? Ist es grün oder gelb oder blau? Und dann habe ich gesagt, blau. Und leg mal die Hand ein, soll ich heute Lexotanil nehmen und Whisky oder nur Lexotanil? Ich habe gesagt, nur Lexotanil und so. Und die war halt, ich meine, vielleicht wird man wirklich verrückt, wenn man die Kabbala studiert oder das Kabbala oder Kabbala. Und dann gab es die weiße und die schwarze Mannschaft. Ich habe die sehr, sehr geliebt. Also, und ich ist auch eine Freundin, hat mir das mitgeteilt, irgendwann, als ich in Aachen gearbeitet habe, dass sie gestorben ist im Rauchenzimmer. Sie hat immer Rothändle geraucht, hatte so Ohrringe und kurze Haare und schwarze Gummistiefel und so einen Herrenhut. Und sie hat gesagt, die hat uns lieben gelernt. Also alle, die wir da verstreut waren, das war halt die Schlund.
Und deine Tanzlehrerin.
Eine Tanzlehrerin. Und die hat dann nicht mehr unterrichtet. Irgendwann hat sie mich verstoßen, weil ich zur schwarzen Mannschaft gehören würde. Dann habe ich ihr mal geschrieben, habe gesagt, viele Grüße von der schwarzen Mannschaft. Aber die war halt dann weg. Und dann bin ich zu Rheinisch Poirier, da war dann Eugen, der die schönste Tänzerin der Welt war. Mein Freund Eugen mit so schwarzen Haaren aus Regensburg. Und wir haben dann immer zusammen auch so Fotos gemacht, sind so in die Mülltonnen gestiegen, verkleidet. Und ich habe da mit ihm als Mann getanzt immer. Ich wollte ja immer ein Mann sein, weil ich als Schwuler sozialisiert war bei Ullmann. Und er hat als Frau getanzt. Und dann habe ich so hart trainiert, dass ich habe gedacht, das, was ich will, also in einem Männerkörper tanzen, das schaffe ich nicht, diese Sprünge und so. Und ich war echt so angearscht von dem Innenspiegelgestarre und so. Und dann die Corinna hat dann gearbeitet im Intermezzo. Das ist so ein ganz schicker Nachtclub gewesen. Und das war der Nachfolgeclub, war früher Maximilianstraße mit Pferden noch und so wie es Crazy Horse. Und die sind dann gezogen weiter hinter und ist schon ein bisschen so abgestiegen gewesen. Die haben dann irgendwie Leute betrunken gemacht. Eine Bardame, in die ich total verliebt war, Friedel. Die hat immer mich Ratte genannt. Rettchen, die sah aus wie Sophia Loren für Arme. Die sah toll aus. Die Friedel war schau. Corinna im gestreiften Hemdchen in der Küche. Hat immer so rausgelächelt, gar nicht mehr gestrippt. Und ich habe halt angefangen. Ich habe das Konfirmationskleid von meiner Mutter dann mit so Strass bestickt. Und so einen weiten Rock und habe getanzt und habe dann mir auch eine Nummer ausgedacht, den Witwenstrip, wo ich den Kopf von meinem Mann in der Handtasche hatte und dann bereut habe. Meine Striptease endeten oft mit einem Bereuen, dass ich mich aus Reue ausgezogen habe auf Lou Reed, Just a Perfect Day und habe dann alles so zusammengelegt und in den Koffer und immer für Friedel getanzt und war sehr verliebt und dann halt immer morgens in die Schule, also bis 5, 4 gearbeitet und dann in die Schule um 8 wieder hoch und dann halt um 12 immer eingepennt.
Darf ich dich fragen, wie dein Auftritt, der Witwenstrip oder wie auch immer, wie das eingebettet war in die restliche Show? Du warst dann ein Programmpunkt von einer Stunde oder irgendwie sowas?
Ich war ein Programmpunkt von der ganzen Nacht. Man hatte da 3 Shows und es waren ganz viele andere Damen. Roger Dior, der getanzt hat, so einen Herrenstrip auch. Und es gab auch eine wahnsinnig schöne transsexuelle tschechische Stripperin, die sah mal so aus wie
Rita Hayworth.
Ja, die sah aus wie Rita, immer mit so einem Kostüm und so und mit so einem Hut und Schleier. Und die kam immer von irgendeinem Kaff auf dem Land, Wasserburg und so, und hat dann immer im Zug irgendwelche Mitfahrende vernascht auf dem Klo und hat davon erzählt. Und wenn sie dann mich gesehen hat, dann hat sie immer so, Cora, und hat sich auf mich draufgeworfen. Und mochte mich sehr gerne. Die war toll. Und dann gab es eine auch, die war total lässig, eine Hippie-Frau, Valeska hieß die, oder wer, die hat immer, It's a Man's World, hat sie so drauf gestrippt, so ganz, war so ganz dünn und schlaksig. Die war dann später Bardame im Broadway. Gab es eine Sekretärin, Kanzleigehilfin, die hat sich immer vergessen auszuziehen. Die hatte auf so einem und saß sie so da in so einer Haremshose. Und dann gab es Vera Temptation, die hat immer so ein Herz aufgeklappt und hatte so ein kleines, so die sah so aus von den, wie von den Jakobs ist das eine, und hatte so einen kleinen Beutel auch mit so Sachen drin, wo sie ihre Sektchen reingekippt hat beim Animieren, wirklich noch wie früher. Und also das Herz so aufgeklappt und dann so, oh, und dann gab es noch Tatara Wong, die hat dann sich an den Haaren aufgehängt, aber so über dem Boden, das war ein bisschen traurig, die ehemaligen Zirkusartistinnen, die hat auch so eine altmodische Nummer mit einer Puppe gehabt und dann hat sie so mit so Gläsern jongliert und die habe ich da mal zum Abspülen gebracht. Also da war Feuer drin. Dann, wer hat meine Gläser weg, den Beiß in den Arsch? Dann ist sie da so rum. Dann gab es ein Känguru-Boxen, einen Zauberer mit einer depressiven Assistentin und dann gab es auch einen Türsteher, einen Polen, der hat sich Gagarin genannt, wahrscheinlich auch ein Pseudonym, so wie ich. Cora Frost kommt ja daher, weil ich wollte eben Geld verdienen für meine Performances. Ich habe Performances dann gemacht in der N-Halle in München und habe eben Texte gemacht. Und beim Lesben-Pfingst-Treffen haben sie mich ausgepfiffen, weil ich Gedichte vorgelesen habe, wo wir sind die kleinen Burschen, wir packen das Leben am dicken Schopf oder Himmelblauer Prinz, das wollen sie nicht. Und ich hatte dann Kartoffeln dabei, die habe ich dann ins Publikum geworfen. Und dann später kamen sie und haben gesagt, eigentlich sind die Texte ja ganz gut und so. Und Mai, habe ich auch zu spät. Aber es war toll, weil die haben dann alle mit nacktem Oberkörper getanzt. Eine ganze Halle voller halbnackter Frauen. Das war schon immer ein Traum von mir. Es war sehr toll. Es war, ja, weil das ist toll, also weil Männer das immer dürfen.
Stimmt. Aber was hast du da so in dieser Zeit in dem Schuppen, was hast du da gelernt in Bezug auf Theater?
Also ich habe ja Performances gemacht. Also ich konnte gar nicht strippen. Ich habe getanzt, habe mir Geschichten ausgedacht. Es waren immer sehr lange vor, now she's coming, it's cold, put on your jackets, she's great. Dann kam man halt raus, so wie in so einem Horrorfilm. Es war so eine riesen Ankündigung, das hat man in so Pornogeschäften machen lassen. Da gab es so Ansage, mal, ja, meine Herren, also oft auch Frauen. Und die haben dann die Bänder gemacht, die hatten dann so Bänder gehabt, Striptease-Bänder.
Und mit denen hast du auch gearbeitet? Du hast quasi deine Performance auch mit so aufgezeichneter Musik oder Texten so quasi gemacht?
Dann war dieser Gagarin, der hatte einen viel zu großen, so einen, wie beim Wintergarten, und der war mein erster Fan. Also der hat immer gesagt, Cora, du bist genial. Dann hat er mir immer so Iris geschenkt, einen großen Strauß Iris und so. Also ich hatte von Anfang an auch so Verehrer, nicht sexuelle, sondern die Performance lustig fanden. Und ich habe halt so lange da getanzt und dann war halt Jazz und ich habe halt gesucht und ich fand halt alles, bestimmte Sachen fand ich halt wunderbar mit Tanzen und in München, es war alles zu steif und modern war so und dann habe ich gedacht, ich habe die Schnauze voll, ich gehe nie mehr auswärts, ich tanze nie mehr so, ich will dahin, wo man aber auch den richtigen Tanz sehen kann, wo sich alle Frauen aller Couleur 10 Minuten selber was ausdenken mit Kostümen, mit Musik, mit Ansage. Und sehr liebevoll, die haben ja alle ihre Fantasien da verwirklicht. Das ist ja heute total langweilig mit dem Striptease. Also Stange ist einmal interessant und habe ich zum ersten Mal in Russland gesehen, waren tolle Frauen mit tollen Performances an der Stange, aber du guckst es halt zweimal, dreimal und dann langweilst. Und das war halt toll. Also in allen Altersgruppen, alle Frauen, Hausfrauen, Sekretärinnen, Zirkusartistinnen, Studentinnen, alle haben sich selber Tänze ausgedacht, ja, und die dann später im Cabaret Broadway, im Travestie, die haben sich natürlich die Dagi, die Chefin, die sah aus wie David Bowie, war mal Schauspielerin, dann so ein Broadway dahin mit so Licht. Und meine Kolleginnen aus den ganzen Ländern, Brasilien, Argentinien, die haben sich natürlich super Shows und die dachten auch alle, sie wären richtige Stars, haben Playback gemacht und es gab Kloppereien und es hat richtig Spaß gemacht. Und es hat sowieso also das war toll, diese Tänze anzugucken. Und deswegen habe ich das gemacht, weil das war für mich Leben. Ich wollte leben, darum habe ich später mal ein Pflaster auf der Stirn gehabt. Ich wollte nicht, die Kunst habe ich verachtet, also diese Kunst. Und Das hat mich interessiert, alles. Das Hofbräuhaus nachts um 4 und Wach und Schließ. Also, und dann hat mich Marianne Segebrecht irgendwann mal gesehen im Broadway und dann hat sie mich rausgenommen. Und dann bin ich bei Susanne Aviles aufgetreten und bin dann so, habe angefangen, so rauszutreten damit.
Wie war das im Broadway und auch im Intermezzo? Also, wie lief da so ein Abend ab? Fürs Publikum, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe hin.
Ja, man hat dann, also ich kann es ja nur von unserer Warte aus erzählen. Du kamst rein, du hast gewartet. Also das ist, glaube ich, auch bei den Nummern so, du wartest die ganze Zeit. Entweder kommen zu viele Gäste oder zu wenig. Du wartest, 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 dann kommen die ersten Reisegruppen. Dann nehmen die Frauen den Männern ihre Brillen weg. Da war die erste Show mit Känguru. Dann kam die zweite Schwung, das waren dann so Geschäftsleute. So, da lernt man auch manchmal nette. Früher waren das so der Chef, der ist mir dann immer zugeteilt worden und die anderen, also die Anti-Mir-Damen. So. Also damals wurde das ja noch alles bezahlt. Das war ja ein edlerer Schuppen. Dann immer Carina in der Küche. Und dann kamen ja die Gäste, die trinken wollten. Oder betrunkene Ehepaare.
Die kamen ja später.
Die dann so getanzt haben mit mir und einfach Männer, die sich an die Bar setzen. Das war im Broadway nochmal anders. Aber da im Intermezzo war es dann extrem animiert. Also Friedel war dann irgendwie so geheimnisvoll. Ging dann immer, die hatte so einen Faltenrock an und so einen großen. Die sah wirklich aus wie Sophia Loren ein bisschen. Hat immer so leise rieselt der Kalk, zack, zack, weil sie so schon 40 war. Na? Und dann hat sie gesagt, la, 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 la. Und dann hat sie gesagt, 1-0 für mich, leise rieselt der Kalk, zack, zack. Dann ging sie nochmal hin, hat bla, 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 bla. Und hat sie gesagt, das war jetzt 1-0 für dich. Und dann hat sie, nee, erst für den Mann und dann für sie. Und dann musste der Mann einen ausgeben. Nee, sie hat dann dem Mann einen ausgegeben, weil der Mann beim zweiten Mal gewonnen hat, bei dem 1-0 für dich. Dann bekam man Whisky, dann hat Friedel mich gerufen, so. Dann habe ich mich daneben gesetzt, dann ging es ob Piccolo oder nicht, dann Friedel und dann war der schon ziemlich angeschickert. Und Friedel dann nochmal gewettet, nochmal Whisky ausgegeben, nochmal Whisky, leise rieselte der Kalk, zack, zack. Und dann kam Carina mit der großen Magnum, wo sie mit einem Filter kleine Restsachen reingefüllt hat, in diese Magnumflasche, so Sekt, alten Sekt. Wurde das so rausgetragen auf den Schultern. Also so eine riesige Flasche und so entkorkt. Ich saß dann immer noch da.
Also die Getränke waren eigentlich auch mehr oder weniger so Requisiten?
Die Getränke waren keine Requisiten, wir mussten das trinken. Für Notfall gab es eben Kaviar oder noch irgendwas zu essen dazu. Und dann bin ich halt dann gegangen, irgendwann um 4, weil ich an die Schule musste. Und der Gast war schon ziemlich knülle und einmal habe ich gesehen, wie sie dann ins Separé hintergeführt haben. Dann kam die Gerdi mit ihrem Schlüsselbund, mit ihrem, wie heißt das, so ein Glockenrock, ganz eifrig. Und dann haben sie den Gast dann getan, damit er schön, also es war schon ziemlich heftig, was da abging.
Wie hat man da verdient? Gut, schlecht oder wie hat sich das überhaupt finanziert?
Man bekam, glaube ich, 130 Mark pro Abend. Also ich habe das ja auch gemacht, um meine Sachen zu finanzieren. Und die haben, dann da kann man noch Prozente für ein Piccolo, 5 Mark oder ja, für eine Flasche, kleine Flasche 10 und für einen Chandon klein 20 Mark und für eine mittlere Flasche 50. Und wenn du was Großes getrunken hast, so auf 100 Mark bekommen, musstest es aber manchmal auch richtig trinken. Manche Gäste haben das auf den Tisch gestellt wie so Trophäen und ich habe immer im Anzug animiert. Ich habe nicht in Frauenkleidern, ich hatte so kurze Haare und war dann eben auch bei den Travestie-Kollegen gut aufgehoben. Also das war mein Leben. Ich habe in der anderen Kunstwelt keinen Platz gefunden einfach. Das war ganz schön. Das war mein Zuhause. Aber im Broadway war es halt dann auch so. Dann waren halt irgendwie, auch da gab es so verschiedene Plätze. Da gab es 2 Bars. An der einen Bar waren immer die Faktoten. Oder die Stammgäste vorne war Dagi immer ein Bein auf der Bar mit Stammgästen, die sie dann in Geldanlagen beraten haben, was auch nichts genützt hat. Oder die Zuhälter waren vorne, die uns aber in Ruhe gelassen haben, weil es ein Transvestitenbar war. Dann hinten war, an der Ecke waren immer so Männer, die Frauenkleider tragen. Einmal war einer mit so einer Riesenperlenkette, der sah ganz toll aus. Die saßen immer da hinten in der Ecke. Dann weiter an den Bänken zur Bühne hin saßen immer so Ehepaare oder Touristen. Und weiter hinten saßen so Psychologen, Zahnärzte und sowas. An der anderen Bar am Eingang standen immer Leute, die ein bisschen pervers waren. Vorne und hinten waren immer Leute, die Trost gebraucht haben.
Was waren das für Bühnen? Groß, klein?
Das waren so Kreisräume. Im Intermezzo war es so wie eine Disco-Tanzfläche. Es war auch sonst eine Disco. Und da hat auch immer das Kengo drauf gekackt und dann ist man da ausgerutscht. Und im Broadway war das so eine richtige runde Bühne und hinten hatte Dagi so die Silhouette vom Broadway drauf mit Licht und so. Und ich habe halt auch angefangen zu singen und dann haben alle Animierdamen, waren ganz stolz, die Preise wurden halbiert und das Einzige, was noch eben war, das Licht war immer auf den Unterleib gerichtet. Und es war aber sehr schön, also die ersten Konzerte habe ich da auch gegeben.
Dass du live gesungen hast und eben nicht zu Playback
dich bewegt. Ich habe auch angefangen zu singen bei Dagi und bei Susan Aviles in ihrer Kneipe und das allererste Mal dann. Und dann mein erster Auftritt war an Silvester in irgendeiner Szene-Kneipe, wo ich strippen sollte und wo ich dann ganz schnell gestrippt habe, wie so Mickey Mouse Tempo und hatte so mir grünen Wackelpudding-Busen gemacht aus grünen Bonbons, ein Kostüm und habe dann so einfach so einen Nierenwärmer angehabt und habe dann gestrickt und habe erzählt aus dem Leben. So, und dann habe ich gesungen, mein erstes Lied, The Girl I Love. Someday she come along, the girl I love, and she'll be big and strong, the girl I love. Und dann haben alle gesagt, hey, du musst doch gar nicht strippen, du kannst doch singen. Und dann habe ich halt angefangen.
Du meinst eben, die Preise haben sich halbiert? Warum haben sich...
Bei Dagi, weil die waren Animiertpreise, ein Apfel, ein Orangensaft, 8 € oder so damals.
Und die wurden, warum wurde das halbiert, als du angefangen hast zu singen?
Weil Dagi das für meine Gäste gemacht hat. Also normale Preise dann halt für meine Gäste.
Warst du dann richtig, hattest du wie so eine eigene Show dann an den...
Ja, sogar die Kritikerin, Frau Seidenfaden kam dahin. Alle kamen dahin, die saßen die ganze Treppe hoch. Dagi war echt super, die war wunderbar. Ich wollte immer noch als David Bowie-Double engagieren. Hat auch eine sehr tiefe Stimme, aber die ist groteskerweise an Brustkrebs leider verstorben. 10 Jahre älter als ich.
Wollen wir mal die Liste, also welche, das sind jetzt alles Orte, an denen du, sind das eher die Strip-Orte oder sind das eher...
Also das ist jetzt zum Beispiel, was ich jetzt trage, ich fange da mal unten an, ich bin ja, seit ich 14 bin, von zu Hause ausgerissen und habe dann mit 16 im Song Parnasse, das waren große Travestie-Schuppen, wo auch Charlie Riffel mal war und wo alle angefangen haben und da bin ich hin und bin aber auch nachts in Lesbenlokal. Und da gab es Marietta, das war so eine mit blond gefärbten, so einer Hochfrisur und stechenden Augen. Die war so geizig, dass wenn du einen Tomatensaft bestellt hast, du das Pfeffersalz rein und hat es dir wieder weggezogen. Die hat es dafür, die böse Mieze hieß die hat es dafür aber auch ewig gegeben, bis ihr eigener Schwuler Angestellter, sie glaube ich in den Ruinen, weil die haben ja alle oben drüber ganz billig gewohnt und so. Ganz toll mit so Fotos von so Frauen. Und damals gab es auch noch Frauen mit Bärten und so Trackerlesben, wie ich da war. Das war super, das hat mir gut gefallen. Dann gab es das Pompon Rouge, das war mein erstes, das war eine rote Laterne. Ist mir mein Vater auch mal nachgefahren. Hat mein Bruder gesagt, ich würde Männer animieren, was ja gestimmt hat, aber nicht da. Weil das war dann folgendermaßen, du hast dann die rote Laterne, kleines Lokal, ging so eine Tür auf, guckte eine Frau raus mit so, ich habe es nicht so hingekriegt, mit so roten Lippen, mit so Glitter drauf, blond gefärbt, dunkelbraun, höhensonnengebrannt, so rotbraun, auch mit hellblauen Augen in dem rotbraunen Gesicht, ja. Und dann, ja, das war, ich habe ihren Namen vergessen, die war Sekretärin und die hat sich so ein bisschen männlicheren Lesbe, der die ganzen Lokale gehört haben, zusammengetan. Das hieß irgendwie, Erika hieß die. Hieß sie denn Erika? Hannelore. Hannelore war das, was viele junge Lesben zum ersten Mal sahen, die rote Laterne. Ja, und so. Und dann kam ich rein und das Zweite, was man sah, war eine schöne, dunkelhaarige, kleine Bedienung, ungeschminkt, in die haben sich dann alle verliebt. Und Hannelore hat auch einen tomatenroten Anzug immer an und die war wirklich, also, und es lief immer Soulmusik, das war sehr klein. Und dann gab es noch die Karotte, da waren mehr so bayerische Lesben drin und so. Da war auch Paula Maus, war aber nicht in der Karotte, da gab es auch einen Spielautomaten, doch, ich glaube, es war in der Karotte, da war... Das Lied von Paula Maus kommt daher. Und dann gab es noch ein anderes Lokal, das war so ein bisschen so lesbisch. Es gab lesbische Männer in München, die durften rein. Die dachten, sie wären Lesben. Die haben auch so, einer war Fotograf und hat die Stadt von oben fotografiert. Der hatte immer so einen Lederanzug an. Und der hat dann auch immer, der hat so Zaubershows gemacht. Der war so Magier und hat dann so Wein auf die Frauen gegossen und so. Der hat dann immer auch so lesbisch getanzt. Also es gab so einen bestimmten Tanzstil überall. Dann gab es halt den New Wave-Tanzstil. Und die andere, die Königin, saß immer in dem anderen Lokal an einem Tisch. Und da war auch Musikbox und so. Und ich glaube, das war das Fassbinder-Lokal Angst, Essen, Seele auf. Also es sah genauso aus. Ich glaube, das war das, weil der Fassbinder war ja um die Ecke. Und immer an diesem einen Tisch saß so ein Mann mit so langen Haaren und so hohen Stiefeletten. Allein jeden Abend von dem Bier. Da war aber nicht viel los, da war man nicht so viel drin. Ich glaube, das war das Angst, Essen, Seele auf Lokal mit der Lesbenkönigin. Ja, dann gab's, also ich war dann zum Beispiel immer im Tanzlokal Größenwahn, da war ich mit Rita Dieter Scholl auch ein großes Liebespaar. Aber das war mir dann auch, ich wurde dann noch rausgeworfen, das hat sich nicht so von Dorian, weil ich gestrippt habe oder weil ich mit Rita zusammen war und er wollte lieber, dass sie mit einem Mann zusammen ist, ich wusste es nicht. Auf alle Fälle war es dann, es war sehr schön, da war ein Manuelerie war und es war so ein queeres, eigentlich so ein queeres Paradies und dann wurde es halt mehr so punkig und dann gab es halt Tischfußball und war immer noch toll, aber es war mir dann halt auch Punk, ist im Grunde auch ein bisschen so macho und dann geht es doch wieder um Männersachen und ich fand es dann, weil in der queeren Zeit waren die Punks auch anders, da gab es dann den Besen und so und dann wurde es auf einmal wieder nur Fußball, Tischfußball und welcher DJ legt welche Musik auf, also was unterscheidet es dann von den anderen Lokalen, außer dass sie vielleicht links waren, also es war mir dann, es war okay, aber es war nicht mehr Heimat dann und ich war dann mehr in der Halbwelt unterwegs. Hotelbars gab es zum Beispiel, Bayerischer Hof war geil, dann Gläsernes Eck, das war die Kneipe von Kammerspielen, da saß immer Minetti in der Ecke, von außen konnte man den besichtigen. Und da waren auch in der Nähe von den Kammerspielen waren auch die Wohnungen von den Kolleginnen aus dem Broadway, da haben die ganzen Huren gewohnt oben. Das Hofbräuhaus war super, da war auch Löwchen im Hofbräuhaus, da war immer meine Freundin Friedel, die hat da gewohnt. Und da gab es auch, am Bahnhof gab es so Porno-Kinos, wo meine Freundin Carina immer war. Da gab es auch eine ganz tolle Stripperin, die hat immer im Ganzanzug gestrippt. Also die war nicht nackt, sondern die hatte so einen hautfarbenen Ganzanzug darunter. Das war toll. Dann gab es das Haus des Fußballs, das war, als ich im Volkstheater gearbeitet habe in München. Da gab es keine Bar oder keine Kantine, da gab es nur die Ausgabe. Und ich bin dann manchmal auch gegangen in so ein anderes Lokal gegenüber. Da war dann der spielsüchtige Garderobier vor 5 Spieldingern, war so ein dickes Fass und immer eine alte Frau mit dem Hund, das war dann so meins.
Und da hast du auch überall gesungen?
Nein, da war ich, ich habe draußen gelebt. Ich war immer in den Kneipen, ich war immer nachts unterwegs, auch montags, ich war immer überall. Dann gab es eben diese Piepshow, von der ich erzählt habe. Dann gab es das Domizil, das Jazzlokal, aber in Schwabing war ich nicht so oft. Dann habe ich ja bei der Wach- und Schließgesellschaft gearbeitet, auch zwischendurch. Und da hatte man dann auch so Tipps, also zum Beispiel Hofbräuhaus, die Tränke und so. Also ich mochte eben diese Mischung aus Halbwelt, bayerischen Sachen, den chinesischen Turm, das alte Karussell und dem Monopterus, wo früher die Hippies waren und dieser ganze Geist oder... Also es sind ja so ganz viele Geister in München, die 19. Jahrhundert Frauen, die dann Monte Verita und Sägebrecht und Cosi in Schwabing, das waren ja so die ersten queeren, wirklich lustigen Lokale und so. Das Bermuda-Dreieck am Bahnhof gab es noch in der Karlstraße, wo ich mich auch habe tätowieren lassen. Dann gab es irgendwie bei Ida oder so ein Lokal für ältere Damen, wo so ein Animierherr in einem lilanen Anzug mit einer schwarzen Perücke bis hierhin war und sie war auch schon sehr alt. Ich glaube, das war hätte auch ihr Freund. Und es war alles wie in so einem alten Zug mit so roten Bezügen und so. Da habe ich, glaube ich, auch mal eine Geschichte drüber geschrieben. Nebenan war das Tattoo-Studio, also es war so das zweite Halbfeld-Ding. Und dann gab es hinten noch das Café Jasmin, wo ich mich immer mit Carina getroffen habe. Das war auch so, mit so, da ist ein Tatort mal drin gedreht worden mit Iris Berben, Milovic, was mit Iris Berben anfängt als Chefin da mit so Blumen sitzen und so. Dann gab's noch den Glänzehof von Werner Röglin, wo ich ganz oft war und Campari zum Ausgleich meiner Ballettstunden, meine harten getrunken habe, das war gegenüber. Und Werner hat sein Lieblingsgericht war, hatte Weintrauben mit saurem Rahm, hat er mal angeboten. Und hinten war so ein kleines Pornozimmer und vorne war auch wieder, sein Freund hatte auch so eine schwarze Perücke an. Und dann war auch eine Tracker-Lesbe, da haben wir dann auch manchmal Weihnachten gefeiert. Und Werner ging halt auch privat mit so hohen Schlangenlederstiefeln und weißen Hosen und blauem Hemd und so angemalten Koteletten und Tachkocher und hat immer gesungen. Er hatte eine Musikbox da und er hatte dann 2 Lieder, die Tritstratsch-Polka, das waren seine Singles, ne? Und Schenk mir Liebe, Monsieur. Und die hat er immer performt, wenn man dann gut auf Campari war, hat er dann immer gesungen. Man tritt, und wissen Sie und so. Und er ist immer so gesprungen. Und dann, das Zweite war dann, danach war natürlich dann Tragik angesagt. Schenk der Liebe, Monsieur, denn mein Herz tut so weh. Dann hatte er die schwarze Perücke und es war natürlich völlig daneben, aber ich fand es tatsächlich auch immer, weil es war ja irgendwie echt. Also es war echt und dick aufgetragen zugleich. Und Werner hat ja in diesen, es pfeift mir aus der Lederhose Filme oder so mitgemacht. Und die haben den dann suspendiert aus diesen Filmen in den 80ern, weil sie gesagt haben, er würde zu klischeehaft Schwule darstellen. Also ich meine, diese Filme sind ja wirklich unter aller Sau. Also was die anderen Klischees, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber der Witz war ja, dass Werner so war. Also er hat kein Klischee dargestellt, sondern er war einfach so. Und das war bis zu seinem Tod, ist er dann mit so Koteletten, wo gehst du denn hin? Ich gehe ins Café Glockenspiel, hat er sich so Koteletten gemalt und so und hat dann noch eine wunderbare Alterskarriere gemacht in der Bongo-Bar bei Wladimir Görth. Und das Parkcafé gab es ja noch. Ich war auch noch in der Striptease-Agentur, da habe ich dann auch mal gestrippt. Das war sehr unangenehm, man musste sich aus einer Kühltruhe kommen.
Was ist die Striptease-Agentur gewesen?
Da hat man Aufträge, der war auch damals Bruni von Quast und so. Und dann ist man über Land gefahren und alle dachten immer, Carina tritt auf, aber ich. Und ich habe mir dann immer die Perücke runtergerissen, alte kaputte Strümpfe und wurde dann irgendwann rausgeworfen. Für die Landburschen, ich glaube, das hat denen nicht so gefallen. Ich hatte immer so von Gina X, I'm a black sheep, if you want to, I'm a black sheep. Meh. Dann bin ich dann da so rum, hatte immer so ein schwarzes Tuch rum und so. Und halt auch für die Bauernbevölkerung.
Das war wie eine Agentur, wo sich Clubs Acts buchen konnten,
oder? Ja, also die Diskotheken haben sich da was gebucht. Oder wenn du dann im P1 dann, wenn da eine Feier war, wurde dann Stripperin gebucht, haben sie halt mich erwischt. Ich bin ja dann eh rausgeflogen, weil mich irgendein Mann angeschwärzt hat von einer Tänzerin, wie ich dann aussehen würde. Mit Perücke und kurzen Haaren, habe ich gedacht, das ist ja mein Konzept, ja. Dann gab es noch die, wo ich auch gestrippt habe, bevor ich dann meinen Platz gefunden habe. Bei Dagi war in am Hofbräuhaus gab es ein Striptease-Lokal. Da war ein Zuhälterlokal drüber, das hieß die Mausefalle. Und dann habe ich noch in der EMA, in der Wunderbar, vorher, bevor die Wunderbar da aufgemacht hat, habe ich da gestrippt. Und dann gab es auch ein Wirtshaus, wo der Wirt immer ins Mikrofon gerülpst hat und alles war so. Und dann liefen immer so Pornofilme, so Schneeflittchen. Und da gab es auch auf der Wirtshausbühne immer eine ältere Stripperin. Das war auch sehr seltsam, dieses Lokal. Also es gab eigenartige Lokale da. Und dann gab es eben dieses Bayerische. Das gab es auch, wenn es spät war, ging man am Hauptbahnhof in so einen Bierpalast, Bierkeller. Und da waren dann um 4 Uhr immer so eine Rentnerinnenband, so 4 Damen, die so aussahen wie Nachbarin. Und die haben dann so dreckige Lieder gesungen. Und hat der Peppi in Ecken hinbrunst. Also so versaute Lieder. Und die haben sich da halt noch die Kante gegeben. Das war also eins der Frühlokale. Und das Pimpernel natürlich. Da sind dann auch immer die Kolleginnen von mir, die noch jemand aufreißen wollten und denen es immer noch nicht genug war, die sind halt da hingegangen. Und das war, an der Wand waren so 60er-Jahre-Bilder so ganz groß. Das war auch so ein Diebstahls- und Heiratsschwindler-Lokal und da war alles Mögliche. Das gibt's, glaube ich, immer noch. Dann gab's eben auch noch Michaela. Michaela war eben auch wunderbar. Die war für Opernsänger eigentlich in der Nähe von so einem Punk-Lokal und die hatte dann so eine Kneipe wie in den 20er-Jahren und die hatte dann Eier auf dem Tisch, so Ostereier. Wenn man die angefasst hat, musste man sie kaufen. Die hat auch oben gewohnt, so wie die andere, in diesem Lesbenlokal. Und die hat Wasser von oben mit runtergenommen, aus Geiz oder weil sie kein Geld hatte. Dann hat immer in demselben Wasser alles abgespült. Und da waren früher die Opernsänger, weil das war am Ende der Maximilianstraße und haben da gefeiert. Und dann gab es aber keine mehr und die hatte einen Pianisten früher und dann hatte sie nur noch einen Kassettenrekorder. Und dann ist sie eben immer zu dem Kassettenrekorder gegangen und die hatte dann auch so einen Kapotthut auf, so 20er Jahre und so ein Gebiss eben. Dann ging sie dann eben zu ihrem Kassettenrekorder und hat da drauf gedrückt. Und dann hat sie gesagt, auch bitteschön, Herr Pianeur. Und dann, weil ich so über die Straßen wandere, und das habe ich auch für meinen ersten Liederabend benutzt, dann diese Platte, die habe ich dann irgendwann Irmgard Knief geschenkt. Und dann hat sie halt gesungen. Also sie hat sich dann, und der Junge an der Reling schaut aufs Meer hinaus und das ist blau. Und so, also so richtig Chansonette. Und das ist eben Chansonettenabend wird die eben zitiert, die große Michaela. Also die ist dann leider bald gestorben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich eben, die Punk-Szene war lustig, aber in ihrer Einförmigkeit dann doch auch ein bisschen fast schon spießig. Und dann habe ich gedacht, ich habe das alles noch mitgekriegt. Also die 68er, die Hippies, die Michaela aus den 20ern, die Sägebrecht, die Cosi, die große lesbische Frau, sie war auch toll, Manuela Riva, Rita Scholl, diese ganzen tollen Leute und Sachen und diese Lederdiscos, das war wirklich toll, war schön. Und es war eben so eine Welt, an jeder Ecke war es Abenteuer und man konnte es zu Fuß abgehen oder es war alles in der Nähe immer. Es war schön.
Aber wie kam dann auf einmal so, wie kam es zu so Häusern wie Oper Frankfurt? Das ist ja schon so ein Sprung oder so ein, lief das immer parallel?
Am Anfang in München war das natürlich eher über Land mit ein paar Ausnahmen. Wir sind dann nach Berlin gefahren, ins Schwutz, Chouchou de Briquette und so. Die sind dann auch so zur Bühne gekommen und haben dann gesagt, ach, das ist ja eine Frau. Haben sich umgedreht, sind weggegangen. So zu dritt so. Ich habe gedacht, aber dann wurde es sehr lustig und so. Und sie haben mir das Lied Willy Bums geschenkt und wir haben das dann gesungen und so ein Superman-Lied, Willy Bums und so. Und Freundschaft geschlossen. Und dann kam das BKA und im BKA kam Herr Deisinger und hat mich quasi entdeckt. Also er hat mich quasi die BKA gestohlen, aber im BKA wäre es auch nicht weitergegangen damals. Also jetzt. Und ja, und dann war ich dann da im Nachtsalon und dann hatten die aber auch keine, dann sollte ich ein Varieté-Programm machen, dann hatten die keine Verwendung für mich und dann wollte ich schon Film studieren. Dann kam aber Tim und hat gesagt, du musst deine eigenen Texte machen und so. Also ich habe ja viel Nachtsalon auch gemacht. Und dann habe ich Steinbiss gemacht und es schlug dann ein wie eine Bombe und dann wurde es größer. Wir haben jetzt auch die kleinen Orte noch bespielt, aber dann kam eben diese Oper oder Dings oder ich habe es vergessen, wo wir überall waren.
Und wie hast du da, was ist da der Unterschied zwischen solchen Orten und den Schuppen von früher? Oder hat das irgendwelche Zusammenhänge, weil, wie du da...
Die Schuppen von früher, das waren fröhliche Schwulenorte, Studentenorte, die uns eingeladen haben. Und dann wurden das so Kleinkunstdinger, also so etabliert, dann wurde das immer geschäftlicher, so wie die moderne Welt halt ist. Und jetzt ist ja oft so, also zum Beispiel nach Passau darf ich gar nicht mehr fahren. Der alte Wirt, der hat sich immer rumgeschlagen mit Schulden. Dann hat der Junge ihn rausgelöst. Der ist ein reicher Holzhändler, also reich ist ja relativ. Also das heißt, der ist raus. Das heißt, der baut den Schuppen um nach seinen Vorstellungen. Und dann dürfen auch nur noch bestimmte Leute spielen. Es dürfen jetzt meistens Leute spielen, die entweder regional sind, also bayerische Sachen machen, weil es die Bayern verstehen, oder bekannt sind aus Film, Funk und Fernsehen. Und so sieht es in allen Landesteilen aus, weil die Theater das auch nicht mehr bezahlen können, weil die kriegen ja kein Geld. Und das heißt, wenn du jetzt nichts machst, was in die Richtung geht, kannst du quasi gar nicht mehr auf Tournee gehen. Also ich kann mit meinen Musikabenden oder Musik machen nicht auf Tournee gehen. Und auch meine Kollegen, die zum Beispiel Rock spielen oder so, du kannst ja heute nicht mal, also nach Corona, aber auch vor Corona, du kannst ja noch nicht mal für 50 Euro mehr in der Kneipe spielen. Du kriegst null Geld. Du kannst nur noch blöd rummucken, ja. Und die Preise auch für Studiomusiker sind auch sehr abgefuckt inzwischen. Also Musik ist wirklich am Aussterben und keiner kapiert, dass die Musik von originär von Menschen gemacht ist und dass auch die Dosen, die man benutzt, ja. Die Sachen aus der Dose, die sind ja auch von Menschen, und das finde ich sehr, sehr traurig, also dass Musik so verschwindet. Und
weil ich kenne so wenige, die so das alles kennen, ne? Also diese Schuppen in München, da im Strip-Ding und auf einmal steht man in München oder es gab ja so diese Phase, wo das ja auch wirklich, ich erinnere mich, als ich da in Aachen aufwuchs, wart ihr ja in jedem Feuilleton, jede CD wurde besprochen, das war ja auf einmal so ein totaler... Es wirkte ja, es war auf einmal alles so angekommen oder so. Wenn ich jetzt sagen würde, U- und E-Kultur, war das auf einmal so E-Kultur, wie es nur irgendwie geht? Oder hast du das gar nicht so empfunden oder als so einen komischen Wechsel? Oder war das
ich
ungewohnt?
Ich habe es nicht so empfunden, aber ich habe es schon so empfunden, weil ich habe ja schon, also meine Sachen waren ja immer sehr traurig. Die Leute haben halt geweint und es war auch zum Lachen. Und das hat einige auch gestört. Also es ist immer so, aber so ist es halt. Und natürlich waren die Texte auch, es ist halt Lyrik auch. Und ich bin halt ein romantisches Arschloch, was heute ja hinterlich ist, weil so Sprechtexte genommen werden. Also es ist so ein Und es waren schon auch Gedichte eigentlich, die ich vertont habe. Und das ist schon auch okay. Also es, Leute, die jetzt so irgendwie nur so Halligalli wollten, war halt dann auch schwierig. Und dann wurde es ja auch immer schwieriger, weil ich immer experimenteller wurde. Und irgendwann waren dann alle raus und dann bin ich halt rausgeflogen. Dann bin ich ja ins Regiegenre gewechselt und nach Aachen und so und habe neue Sachen gemacht. Und jetzt singe ich halt wieder ein bisschen. Aber es hat ewig gedauert und ich weiß auch nicht, ob das weitergeht mit dem Singen. Und ich genieße halt jeden Auftritt. Jetzt fahre ich als Peter Frost weg nach Oldenburg, in Oldenburg und so.
Wie jetzt die Stücke, die du jetzt machst, wenn du sagst experimenteller, beziehen die sich irgendwie auf deine Anfänge oder?
Never ever.
Auf deine Strip-Anfänge?
Never ever.
Never ever.
Nie. Nein, nein, ich habe...
Oder Elemente daraus oder dass du bestimmte Sachen magst oder an Leuten, einen Blick auf Leute hast.
Naja, also so da, das ist wohl geblieben, dass ich halt einen Blick habe für Leute und irgendwas sehe und dann das anders zusammenschraube, also für Leute, die außen sind. Also dass ich eher nicht überlege, was würden jetzt alle, also ich konstruiere nicht so, was fühlt der Normalbürger, weil ich nicht weiß, was der fühlt. Also so wird ja immer gedacht, das kann man den Menschen nicht zumuten. Was für Menschen, was kann man nicht zumuten? Das ist nicht meine Welt. Also so ist es halt dann immer... finden mich halt viele strange, weil ich halt Dinge bin, auch die am Rand liegen oder so immer noch behandle. Aber die Arbeit ist, also ich bin habe ja auch damals das gebrochen mit Chanson und dieser Pianistenstreit ist ja auch schon längst überholt und ich habe halt diese klassischen Formen benutzt, weil ich keine Geschlechterrolle hatte, weil ich dachte, ich habe auch immer mit Herrenschuhen gesungen. Ich dachte, ich wäre ein Junge und habe ich die immer Wochen und habe so eben mich verkauft. Ich habe gedacht, die Leute verstehen das bisschen. Und sie fanden auch immer, ich bin so weit weg, weil ich war natürlich Transvestit. Ich habe die schöne Chansonette gespielt. Ja, ich war das nicht. Und ich weiß nicht, also ich finde es auch schwer, eine Rolle als, ich finde es schwer, sich als Weib, mit Weiblichkeit auf der Bühne, weil es ist ja alles eine Rolle, auch auf der Bühne, sich zu identifizieren mit einer natürlichen Weiblichkeit, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, also so. Und drum ist es immer so ein bisschen abstrakter. Vielleicht ist es jetzt queerer.
Ja, weil man sieht ja doch, wenn ich jetzt so Superparadies denke in Aachen und du erzählst am Anfang vom Witwenstrip, es hat ja schon was miteinander zu tun irgendwie, so deine Fantasie oder wie auch immer man das nennen will.
Ich bin ein Herr mit Ausschnitt.
Dein Humor oder dein, keine Ahnung was, ich finde, das hat irgendwas miteinander zu tun, also doch irgendwie.
Ja klar, also weil in dem Striptease habe ich ja auch so Geschichten getanzt und die Geschichten, die ändern sich vielleicht nicht so sehr oder die Sicht auf Dinge, also es kommen vielleicht noch andere Sachen dazu, zu dem, was man damals gesehen hat oder man sieht an Dingen in einem anderen Licht, aber die Art, Dinge zu sehen, hängt ja damit zusammen, wie man zu Hause sozialisiert worden ist. Also wenn du immer denkst, ich muss jetzt aufpassen, ich krieg gleich was aufs Maul oder so. Dann lernst du so, auf Strömungen zu achten, auf Menschen anders zu achten und so. Als wenn du irgendwie so ein Zuhause hast, wo du vertrauensvoll immer auf alle Leute zugehst. Das sind zum Beispiel zwei völlig verschiedene Wahrnehmungsformen, die man lernt von klein auf, in denen man dann auch arbeitet. Das heißt, du nimmst dann so. Und beides ist ja, es gibt ja kein falsch oder richtig. Also es gibt ja, ich habe auch nichts gegen Mainstream. Mainstream finanziert die anderen Sachen, aber es gibt auch guten Mainstream. Ich finde es schade. Ich finde, es gibt nicht mehr so viel Mainstream, sondern No-Stream, also Ekelstream. Und der Mainstream, guter Mainstream, meinetwegen 70 oder sogar 80% finanziert er die 20%, die gerade nicht so im Kreislauf sind. Was normal ist, ist ja einfach nur dieser Kreislauf, auf dem alle laufen gerade. Gibt dir kein Normales, verändert sich auch mal was Normales. Und so ist, glaube ich, das Prinzip, dass sich das finanziert. Und das ist, glaube ich, etwas, es gibt keinen Kreislauf, sondern es gibt nur noch Verkaufe. Und das macht auch diesen Kreislauf kaputt, der Kreativität ein bisschen.
Das wollte ich dich zum Schluss noch fragen. Hast du irgendeine Theorie, warum das in Deutschland so ist, mit diesem U und E? Ernst und Unterhaltung? Oder dass man sagt, das eine ist so Schund und das andere ist hohe Kultur?
Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich lebe ja viel in Deutschland, war auch viel weg. In Brasilien stehen die Leute ja beim ersten Lied auf und tanzen. Und die berühmten Sänger haben immer Gäste und die unterhalten sich und singen falsch und alles ist gut. Und hier in Deutschland wird immer alles vorbereitet, ist wahnsinnig steif. Und wenn du jetzt so auch so Parodien, ich habe so eine Sendung gesehen über Schauspieler, die haben dann immer so Sachen gespielt, die ganzen Theaterstücke sind immer Drama. Man hat das Gefühl, die Leute hier reagieren nur auf Krieg. Also die Leute lieben den Krieg in Deutschland einfach. Die lieben nicht den Frieden, die können mit Frieden gar nicht umgehen. Und wenn dann, und auch die Sexualität in der verklemmten Witzemacherei hat sich ja irgendwie seit der Nazizeit nichts geändert. Also ist ja alles so komisch klemmig, diese komischen Witze und so. Die Sexualität ist immer noch sehr seltsam. Also jetzt nicht bei allen, ich spreche natürlich nicht für alle, aber in was man zumuten darf der Bevölkerung. Und ich weiß nicht, wer da sitzt, wer das bestimmt. Das sind ja auch zum Teil Frauen, das ist ja das Erschreckende, so Redakteurinnen und so. Und kann auch sagen, also die Deutschen brauchen vielleicht auch eine Erlaubnis, um zu lachen. Und diese Erlaubnis macht diesen komischen Humor. Die Deutschen brauchen für alles eine Erlaubnis. Das Einzige, was ihnen erlaubt ist, ist, mies drauf zu sein und über schlechte Sachen, schlimme Sachen zu reden und Dramen anzugucken. Das ist das Größte. Und da ist dann so, das ist so ganz komisch. Also wenn man besoffen ist, lacht man halt, ja, dann... Ich begreife es auch nicht so richtig. Und die Comedy, jo, ich kann da auch nicht so viel zu sagen. Also es ist ja auch Comedy, ist ja auch Lacherlaubnis quasi. Ich gehe jetzt da rein und so. Und das zieht sich ja auch durch den Alltag. Also es hat ja auch nicht mit der Kunst zu tun und so. Und die Vermischung wird ja auch nicht gemocht. Ist das jetzt lustig oder soll das traurig sein? Also ist ja mal die Frage, auch von Kritikern, ja. Was soll das denn jetzt sein? Das ist so unentschlossen. Das ist beides, so wie das Leben halt ist. Aber lieber Johannes, das ist ein Rätsel, was ich nicht lösen kann und das mich auch ein bisschen traurig macht. Ich hoffe immer noch, dass es sich ändert und es mehr Räume gibt, wo das dann doch möglich ist. Also.
Willst du einmal das Ende?
Ja. Amore. Corepet. Der Herr mit dem Ausschnitt. Bis zum Herzen.